Jetzt gibt's das Kaffeegespräch. Heute ist mal keine Interpretin, kein Dirigent dran, sondern ein Komponist. Die Salzburger Festspiele, Donaueschingen, das Wiener Konzerthaus, sie alle wollen ihn, seine Musik, Clemens Gartenstädter, der Österreicher und Schüler von Helmut Lachenmann mit Jahrgang 1966. Gartenstädter gibt ihnen nicht allzu viel, denn er ist kein Vielschreiber. Hinter jedem seiner Gerüste steckt nämlich ein komplexes Denkgerüst, tonnenweise Papier und dann auch viele Proben, weil sie ist dicht, seine Musik. Und die Musiker, die müssen ganz schön schwitzen, wenn sie Clemens Gartenstädters Musik aus der Taufe heben. Genau nach einer solchen Taufe hat Annelies Berger Clemens Gartenstädter in Stuttgart getroffen, einen Tag nach der Uraufführung seines neuesten Opus Daily Transformations.
Clemens Gartenstädter, Sie haben sicher nicht sehr viel geschlafen in den letzten Tagen. Ist das eine Art Rausch, diese Tage rund um die Uraufführung eines Stückes? Diesmal ist das eine sehr aufwendige Produktion mit vielen Menschen, die involviert sind. Kommen Sie da in eine Art Rausch?
Ob das ein Rausch ist, ich glaube, das sind so Wellen. Manchmal ist es einfach schön und es hat so schon so rauschartige Momente. Manchmal ist es einfach nur warten und ungeduldig werden. Manchmal ist es dann einfach ganz konzentriert und da blendet man alles aus. Das Rauschartige ist dann eher nachher beim Treffen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Treffen von Musikern, eigentümliche Freundschaften, die man mit Menschen pflegt, die man selten sieht. Und dann sieht man sich wieder und spricht 10 Minuten miteinander oder vielleicht eine halbe Stunde und dann geht's zum nächsten. Also das ist dann eher rauschhaft.
Und Zeit für Zweifel gibt's in diesen Tagen nicht. Das Werk kann man nicht mehr verändern.
Das ist ja das Furchtbare, dass es sozusagen, man muss dann akzeptieren, dass es jetzt das ist, was es eben ist. Der Zweifel ist etwas, das begleitet einen, oder mich zumindest, die ganze Zeit. Nicht nur, ob's gut genug oder sonst irgendwas ist, sondern es ist ja auch so ein richtiger Zweifel, was tue ich da eigentlich?
Man wird auch virtuos im Zweifel verdrängen, nehme ich an.
Ja, manchmal geht es nicht anders. Also wenn man Probleme lösen muss, dann braucht man keine Zweifel mehr haben, sondern da ist das Problem da. Ich glaube, dass es so ein für Künstlerinnen und Künstler eine ganz wichtige Sache ist, diese Balance zwischen dem Zweifel, der absolut notwendig ist, der ja eigentlich das nächste Werk erst generieren kann, weil ohne den Zweifel, ohne dass mir das, was ich bis jetzt gemacht habe, nicht genügt, hätte ich ja keinen Grund, noch was anderes zu machen.
Ich erinnere mich an Ihre Musik gestern Abend und auch noch an ein anderes Stück, Polyskopie. Ich glaube, das war in Donaueschingen, wurde das aufgeführt. Ja. Und in diesem Stück ist der Triller wichtig. Das heißt, es ist eben nicht einfach ein Triller, weil er ja in einem anderen Kontext ist, aber jedenfalls gibt es in der Mitte so einen wichtigen Teil mit diesem Triller. Es gibt auch Läufe, Verzierungen. Das ist was, was Sie sich irgendwo geklaut haben, sage ich jetzt mal ganz böse, und das verändern Sie dann eben auch wieder. Ist es eigentlich schwierig, sich mit der Tradition herumzuschlagen? Muss man das überhaupt? Sie könnten ja eigentlich auch einfach elektronisch komponieren, dann hätten Sie zumindest schon mal die Last der Musikgeschichte, der Instrumente nicht, der Geige und so weiter.
Also ich glaube, um mit der Frage nach der Elektronik anzufangen, auch da habe ich eine Tradition, weil wir haben ja eine Hörtradition. Das heißt, irgendein Klang muss ja in der Elektronik auch vorhanden sein und jeder Klang hat einen Verlauf, mithin hat er eine Gestik. Und sobald er eine Gestik hat, ist sie an den Körper gebunden. Ja, zum Beispiel.
Ja klar, es gibt auch da Tradition, aber einer ist wenigstens weg, die des Instrumentes, ja, das ist das Streichquartett und so weiter.
Ja, aber wissen Sie, wenn ich jetzt als Komponist bin und wenn ich was verändern will, also ich arbeite ja nicht an Instrumenten, das tue ich auch, aber ich arbeite am Hören. Und wenn Sie die Triller und die Läufe in Polyskopie nehmen, dann habe ich die deswegen genommen, weil die nichts mehr bedeuten. Das heißt, die sind schon so im Hören drinnen, dass wir sie nicht mehr hören. Das heißt, dieser Triller wird dann plötzlich zum Klang und nicht mehr zur Figur. Ich glaube, wir sind ja eine von diesen Generationen, wo wir nicht eine Hörtradition hatten. Wir sedimentieren in uns so viele Traditionen. Ja? Wenn man in den späten 70er Jahren zu hören begonnen hat, dass diese Traditionen alle schon da waren. Ja? Das heißt, das ist das, was ich zu hören gelernt habe. Und dass ich genau diese Hörtraditionen für mich eigentlich zu einem Möglichkeitssinn machen will. Jetzt bin ich bei Musil, jetzt bin ich wieder ganz österreichisch. Ja. Wenn ich das in die Möglichkeitsform bringe, dann empfinde ich so etwas wie Leben. Ja, so etwas wie, dann werde ich nervös. Dann
das macht sie lebendig. Von wegen Musil, da liegt ein Zurkamp-Band, der lag da offen mit Bleistift. Geld frisst Kunst, Kunst frisst Geld, ein Pamphlet von Markus Metz und Georg Seeslen. Das ist Ihre tägliche Lektüre, so zum Kaffee im Hotelzimmer.
Das ist jetzt ein Buch, das ich mir einfach gekauft habe. Das hängt auch mit einer Beschäftigung zusammen, die auch wieder weitläufigst mit Projekten zusammenhängt.
Also Sie haben das Kind zur Welt gebracht, die Uraufführung von Daily Transformations, und jetzt sind Sie schon beim nächsten. Überlappen sich die Projekte?
Also ich arbeite so, dass ich weit im Vorhinein schon weiß, was ich in 2-3 Jahren machen werde. Also ich weiß da jetzt, dass ich für 2022 ein Projekt mache mit einem ganz präzisen Thema, und da weiß ich schon sehr viel. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr langfristig. Und dann, wenn Sie die Bücher eben ansprechen, ich lese wahnsinnig gern. Ich lese alles Mögliche. Allerdings, es muss für mich immer so eine gewisse Form von Dichte haben. Ich brauche also eine Mindestkomplexität. Und das hängt jetzt auch damit zusammen, vielleicht mit diesem...
Sie brauchen eine Mindestkomplexität, ja. Also...
Das ist etwas, weil ich denke, unsere Welt hat ein riesiges Problem. Das klingt jetzt wirklich vielleicht komisch, aber ich glaube, unsere Welt leidet an einer Unterkomplexität. Wir betrachten die Phänomene viel zu unterkomplex. Das einfachste Beispiel der Unterkomplexität ist natürlich der gesamte Populismus, den wir in der Politik vorfinden. Und unfassbar komplexe Fragestellungen werden auf Ja oder Nein, Like oder Non-Like vereinfacht, und wir müssen einfach wieder dorthin kommen, glaube ich, wo wir es akzeptieren, dass wir gewisse Entscheidungen nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten können. Einer der großen Leidensfaktoren unserer Welt ist eben diese Unterkomplexität.
Clemens Gardenstätter, verändern, das ist so ein Wort, das Sie oft benutzen, nicht akzeptieren, dass etwas so ist, wie es ist. Also sagen wir mal ganz banal den Zustand der Welt, der Alltag, der eigentlich unakzeptabel ist, die Wahrnehmung verändern. Das Wort Veränderung, eben wie gesagt, das finde ich oft bei Ihnen. Was ist denn das für ein Drang zur Transformation? Woher haben Sie das? Ist das Ihnen von zu Hause mitgegeben worden?
Woher das genau kommt, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage eigentümlich. Ich beginne sie mir jetzt auch so zu stellen, woher das eigentlich kommt. Von zu Hause.
Wie sind Sie aufgewachsen? Was war das für ein Umfeld?
Ach so, ich bin in den Alpen aufgewachsen, in so einem Touristenort, Zell am See heißt das. Meine Eltern, also mein Vater war Mittelschullehrer und meine Mutter hatte die kleine Pension, die wir von den Großeltern übernommen haben, gemacht. Meine Eltern waren interessiert für bildende Kunst, hatten Kontakte nach Wien zu Leuten, die ich jetzt noch kenne, und haben irgendwann dann auch begonnen, so quasi um in diesem Ort überleben zu können, so einen kleinen Kunstverein mit Freunden zu machen. Also waren sehr kunstinteressiert, allerdings weniger direkt spezifisch auf Musik. Aber es hat mich auch niemand gedrängt, irgendwie in die Kunst, schon gar nicht in die Musik hineinzugehen.
Und das Reflektieren und in Frage stellen, das Denken, war das etwas, was Ihre Eltern gemacht haben und Sie ermuntert haben dazu?
Ich glaube, meine Eltern haben so ein Rollenbild gemacht. Ich nehme mal an, dass das so ein Rollenbild war, das nach 68 in Österreich in der Kreisky-Ära schon ein bisschen so vermittelt wurde, auch, dass es anders werden muss, dass es sozusagen auch diese ganze, das, was in der Politik damals passiert ist, hat ein anderes Österreich geschaffen. Ich bin da schon auch aufgewachsen, eigentlich in diesem, das kann ich mich noch erinnern, Glauben oder in einem Gefühl, es kann eigentlich alles nur besser werden. Wo ich dann relativ schnell gesehen habe, dass das eigentlich ein völlig naiver Zugang war, der ja noch in mir drinnen ist, diese Naivität. Eines in den Bergen Bergen aufgewachsen und der glaubt, dass die Welt eigentlich immer nur besser werden kann. Dass jetzt sind die Atomkraftwerke, werden langsam abgeschafft und so weiter und so fort.
Und Sie sind immer noch ein Utopist auf eine Art. Wie hat man denn geredet bei Ihnen? War das so, wie Sie jetzt reden oder war das ein Dialekt?
Ich bin nicht in einem schlimmen Dialekt aufgewachsen, aber natürlich in einem stark gefärbten österreichischen und das halt noch.
Können Sie das noch?
Ein bisschen, ja. Nein, es ist sehr schwierig. Das, also wenn ich jetzt in Zell am See wäre, dann tat die wahrscheinlich ziemlich schnell wieder in das Idiom verfallen.
Clemens Gartenstetter. Annelies Berger hat ihn getroffen. Und eins der Stücke von ihm kann man wohl als sein glücklichstes bezeichnen. Comic Sense. Darin gibt er eine Antwort auf das ständige gut gelaunt sein müssen, das heute gesellschaftlich ja verlangt wird. Und siehe da, ein fröhlicher Gartenstädter.